Das ist schön, dass du so eine Weiche hast. Ich habe ja eine gekauft, aber ich finde sie nicht mehr.
Ja, das ist ein Werbegeschenk hier, die Kopfhörerweiche von Calvin Klein.
Nein.
Doch, da steht drauf. Von damals, da kam irgendwie CK Into You. Das weiß ich auch nicht. Das ist die einzige, die ich immer auffindbar habe. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte mir auch schon mal so professionelle gekauft. Die hatte ich nämlich mal irgendwie dann mitgenommen in Urlaub, damit, falls wir kein Board-Entertainment haben, die Julia und ich von einem Tablet gucken können. Mit Kopfhörern, weißt du?
Ja, ich habe mir jetzt auch so ein Ding gekauft. Aber ich finde es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich in irgendeiner wichtigen Schublade. Und da ich eine Schlampe bin, was Ordnung betrifft, hat sich das ja auch gleich erledigt.
Das Problem ist immer, dass ich zwar so Dinge habe, aber dann natürlich vergesse, wo sie sind.
Ja.
Und das Einzige, das dann wirklich genutzt wird, ich habe mir schon gedacht, okay, das ist vielleicht nicht so hochwertig und kaufst dir dann neues mit Kabel. Das kaufe ich dann, bestelle ich dann, das kommt dann an, dann packe ich es aus, dann weiß ich nicht, wo ich es hingetan habe, dann nehme ich doch wieder das Billige.
Ja.
Weil das ist halt das noch am Kopfhörer steckt.
Da geht es dir ja wie mir. Ich weiß auch nie, wo das Zeug liegt. Der Daniel ist da immer so ein Perfektionist ist das.
Ja, ich nehme mir dann irgendwann mal vor, wenn ich dann mehr Platz habe, dass ich dann quasi so für alles so einen extra Schrank habe und so. Das habe ich ja hier auch angefangen. Das ging so lange gut, bis alle Schränke voll waren.
Wir haben aber jetzt zu Hause auch so Boxen, und wo der Daniel alles reinmacht.
Ja.
Ja. Ich habe vorhin das...
Wichtig ist, sie zu beschriften. Habt ihr ein Beschriftungsgerät?
Nein, ja, wir haben bestimmt eins, aber ich habe vorhin das XLR-Kabel zum Beispiel gesucht, weil ich nicht weiß, wo ich es hingeschmissen habe.
In der XLR-Kiste natürlich.
In der
Kabelkiste. Das ist die Kiste, wo groß XLR draufsteht.
Ja, genau. Nee, haben wir nicht. Das sind so Körbe aus dem Ikea.
Egal, Hauptsache rein und am besten Deckel drauf, dass es nie einstaubt. Weil das ist jetzt so, mein nächster großer Feind ist Staub.
Wieso, was ist damit?
Ja, weil,
Also Staub hat ja jeder.
Ja, aber es setzt sich ja überall drauf. Und wenn du eine Kiste hast, die zu ist, dann musst du nur den Deckel der Kiste abstauben, nicht den Inhalt.
Ich habe ja so einen Swiffer, also so ein Hand...
Ja, ja.
Die finde ich ja großartig.
Super, die Dinge.
Weil du kannst auch um die Gegenstände drumherum.
Ich musste die hochheben. Aber das ist so mega perfekt, sind die auch nicht. Wenn du dann den Gegenstand mal hochhebst, dann sitzt du noch so leichten Staubrand.
Ja.
Du darfst da halt nicht umstellen. Das geht bei Sachen gut, die du nicht bewegen musst.
Das ist voll affi jetzt. Ich habe so kleine Matchbox-Autos vom New York Police Department so stehen. Das ist echt anstrengend. Da musst du schon filigran drumherum oder nur ganz leicht touchieren. Weil sonst macht plopp, plopp, plopp. Du könntest ja einfach auch hochheben.
Ja, in dem
Aber
Fall
es,
hätte ich
es, vielleicht es gilt ja die Challenge. Es gilt ja die Challenge, das so zu können.
Ja, gut. Das geht, ist halt dann natürlich.
Geht ganz oft schief.
Swiffer-Skill over 9000 dann. Auf jeden Fall, ja.
Ja, dann jingeln wir mal.
Ach so, ja, wir sind schon drin. Ja, dann ab dafür.
So, Jingle ist rum.
Jingle, wie schnell der immer rumgeht, ne?
Total schnell.
Das ist Wahnsinn.
Ja, total schnell.
Wir sollten mal so eine Maxi-Version rausbringen.
ja, und ein Remix vielleicht.
Oh ja.
Können wir ja noch irgendwie einen DJ fragen, ob uns das an der Remix...
Ah, wenn wir da einen kennen würden.
Ah, ist blöd, ja.
Furchtbar. Ja, du bist zurück aus dem Urlaub. Du siehst auch, du hast Farbe bekommen. Ich bin immer ganz neidisch auf Leute, die Farbe kriegen.
Ich kriege aber auch sofort Farbe, also auch im Winter. Ja. Weil ich in der Sonne sitze, bin ich braun.
Ich kriege überhaupt nie gut Farbe.
Das war das Problem unserer Mitreisenden.
Die
hatten das Problem, echt Bräunchen zu werden. Und während ich nur im Schatten mich aufgehalten habe, wurde ich... Gar.
Ich bin doch so ein Lichtschutzfaktor 50 Typ.
Ja, ich auch. Ich
weiß auch gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil gefühlt gibt es Lichtschutzfaktor 50 erst seit vielleicht 10, 15 Jahren.
Ich hatte das früher sogar aus der Apotheke. Die haben mir mal was angerührt in der Apotheke, ja. Weil ich so Frieselchen irgendwie hatte.
Okay, so Sonnenallergie dann.
Wahrscheinlich, ja. Und das ist mir jetzt immer 50.
Also immer 50.
Ja, es riecht auch so schön dann. Sonnencreme
riecht nach Urlaub. Ne?
Sonnencreme riecht immer nach Urlaub.
Obwohl, da muss ich ja sagen, da liebe ich diese Hawaiian Tropic. Die kannst du zwar nicht bezahlen und ich weiß gar nicht, ob es den 50er gibt.
Kenne ich
aber
gar nicht.
Aber das ist eine relativ teure Marke. Aber die hat noch so diesen leichten Sonnenöl-Kokosgeruch noch mit drin.
Ah, da habe ich immer Schiss, dass die Viecher
so. Das riecht so geil nach Urlaub.
Ich weiß, welche du meinst.
Ich habe zum Beispiel nach so einem Parfüm. Das habe ich mir damals, das ist immer so eine Tradition bei uns, wenn wir vorm Abfliegen, gehe ich mit meiner Frau aus Langeweile dann ins Duty Free. Wenn wir alles, die Koffer weg haben und sind schon durch die, ja, durch diese Passkontrolle und so, ja, und dann langweilst du dich ja zu Tode. Was meine Frau dann macht, ist Baileys und Sekt kaufen gegen ihre Flugangst. Und ich kaufe mir dann immer so ein Sonderangebotsparfüm, das aber nicht teurer sein darf als 19,99 €.
Was?
Und dann habe ich mir irgendwann mal dieses Chill Center Sun gekauft.
Ja, das mag ich.
Und das riecht tatsächlich, ich habe mir dann im Nachhinein, ich habe das so gerochen, habe mir gedacht, oh, das riecht ja gut. Warum mag ich das so gern? Keine Ahnung. Im Urlaub habe ich dann gemerkt, es riecht wie meine Sonnencreme.
Siehst du? Ich habe das auch zu Hause.
Und das ist wirklich, der Effekt ist einfach wirklich, dass es dich einfach an Sonnencreme erinnert, damit an Urlaub, und damit habe ich das Parfüm gemacht. So daheim auf der Couch, finde ich, funktioniert das auch nicht. Das ist so ein Urlaubsparfüm.
Aber man soll ja auch generell immer Sonnencreme tragen.
Ja.
Also ich hatte mal eine Zeit lang eine im Auto.
Eine Sonnencreme?
Ja.
Aber die gehen ja irgendwann kaputt,
ja,
oder?
Ja, klar geht die irgendwann kaputt, aber ich war froh, dass sie da war. Ich bin neulich in den Ruhrpott gefahren und die Sonne prätzelte immer so auf meinen Arm.
Hast du also, hast du so den Arm so aus dem Fenster gehalten, so
Manderfall? Nee, durch die Scheibe durch.
Durch die Scheibe?
Kennst du das nicht?
Ich habe immer gedacht, Scheibe findet aber die meiste UV-Strahlung.
Ja, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss mal schmieren. Ich hatte zufällig auf dem Beifahrersitz
liegen. Warum
seit
nicht,
Wochen, ja, mit Sandresten vom Mainflingersee. Ja.
Ich hasse ja eigentlich Creme. Ich hasse Handcreme.
Nee, ich nicht.
Ich hasse Sonnencreme. Ich hasse Bodylotion. Ich habe mich noch nie eingecremt nach dem Duschen. Weder das Gesicht,
halt so faul zu,
noch irgendwas. Ist mir einfach, ich hasse dieses bappige Gefühl. Es gibt nichts
Besseres.
Weißt
du, was ich nicht leiden kann, ist Sonnencreme am Strand.
Ja gut, das ist ja sowieso
das
Worst-Case-Szenario. Das ist ja bappig plus Sand, geht gar nicht.
Geht überhaupt
Wenn ich mich
gar nicht
im Urlaub einschmiere, dann muss das. Und zwar gibt es nur einen korrekten Zeitpunkt, der ist direkt nach dem Aufwachen im möglichst noch kühlen Schlafzimmer.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann kann ich mich eincremen, das ist okay, aber das Ding ist, ich habe halt auch einen ordentlichen Pelz und ich bin ein leichter Schwitzer.
Ja, ne? Leicht.
Und so, wenn ich dann schon, sagen wir mal, am Frühstücksbuffet war, brauchst du mich hinterher nicht eincremen, weil dann die Sonnencreme einfach von mir abgelipscht.
Ja, kenne ich. Das, ne?
Ich bin dann quasi imprägniert, da hält nichts mehr, keine Sonnencreme, gar nichts.
Das ist furchtbar,
und
ich habe das auch, ja.
Morgens richtig dick eincremen, schon nach dem Aufstehen, erste Amtshandlung eincremen, dann erst Zähne putzen, weil du weißt nie, wie anstrengend Zähne putzen ist. Hinterher schwitzt du da schon und dann kannst du dich nicht eincremen. Es geht gar nicht. Also erste Amtshandlung, eincremen, dann Zähne putzen.
Wir hatten ja das Glück, dass wir das Ferienhaus jetzt hatten und hatten dort Klimaanlagen.
Ja.
Und ich habe das Schlafzimmer halt mega runtergepitcht, ne? Also wirklich, also auf low.
Also wenn du merkst, dass sie die Getränke zu euch reinstellen, dann hast du es vielleicht übertrieben, ja?
Das, wahrscheinlich habe ich es auch übertrieben, aber dafür die
Griff... Dafür gut geschlafen.
Ja, total gut, aber im Bad griff die halt nicht, ne? Klar, ja, eine Tür dazwischen. Und wenn du in das Bad reingegangen bist, dann hast du das Gefühl, du bist durch eine komplette Klimazone gelaufen, von der Arktis in die Wüste. Da war eine Hitze immer drin, ein Mock, trotz offener Fenster.
Ja.
Furchtbar. Aber ich kann das mit der Creme nachvollziehen. Auch
ja,
nur, wenn es kühl ist und du noch nicht glitschig bist.
Ja.
Und jetzt lag ich am Strand, wir haben uns so eine Liege ausgeliehen von unserem neuen Strandfreund Carlos. Er ist wirklich Carlos.
Ja, hast du ja von dem Pantücher gekauft. Du bist ja aufgeschnittene Kokosnuss.
Er macht auch ein bisschen, nee, Carlos macht nur Liegen.
Ah, okay.
Hat früher das Bananaboot gehabt.
Der ist ja jetzt raus, zu alt.
Jetzt macht er nur noch Liegen.
Sonnenschirm aber auch.
Sonnenschirm und
unter der Hand.
Ja, naja, läuft. Das kriegst du gar eine Quittung, wenn du das willst.
Was?
Okay, ja, wir waren einmal bei der Konkurrenz und dann haben wir eine Quittung gekriegt. Ja.
Oh,
schlecht. Ja, aber Carlos macht doch nebenbei Werbung für Jetski-Verleih und hat früher, wie gesagt, das Bananenbrot gehabt. Und ja, aber Carlos kennt sich aus. Er spricht 8 Sprachen. Und ich glaube, das ist dem sein Hobby, einfach da zu sitzen und zu reden. Ich hatte ein bisschen Angst, nachdem der Daniel gemeint hat, ja, er war schon seit Kindheitsbeinen in dem Ort. Wir waren ja in Emporia Brava, da in der Costa Brava. Hatte ich wirklich ganz kurz das Gefühl, Carlos nimmt sich jetzt die Liege neben uns,
ja,
und hört gar nicht mehr auf zu reden.
Und erzählt von früher.
Genau. Und er erzählte auch und erzählte und erzählte und erzählte und erzählte. Und ich habe gedacht, boah, das ist ja echt nett, aber so im Urlaub sich. Naja. Und dann komme ich auf die Sonnencreme. So, und dann packe ich nebenbei diese Sonnencreme aus.
Und da wollte er dich eincremen.
Nee, weil ich was zu trinken gesucht habe. Und der Deckel war offen.
Ja.
Und natürlich, wie es so ist, fiel die in den Sand.
Mm.
Und wenn ich eins hasse,
ja,
dann ist es das. Du kannst nasse Socken nicht leiden.
Ja,
das geht. Und ich kann Sand überall nicht leiden. Ich bin auch ein ganz schlechter Barfuß im Sandlaufer.
Ja, wenn es so heiß ist halt. Ne?
Nicht nur, wenn es so heiß ist. Ich habe das Gefühl, ich kann darauf nicht stehen. Ja, also harter halt, Sand schon, der ja, nass ist, da, alles cool.
Da ist das Problem halt bei uns beiden, je schwerer du bist, desto eher hast du keinen Grip im Sand, furchtbar. Weil du drückst eher den Sand nach hinten weg durch deine Kraft,
und die anderen, als
dass du dich nach vorne drückst.
Die anderen drei rannten immer los und ich war immer der Depp, der hinten dran hing, weil ich einfach nicht vorangekommen bin. Dann wollte ich es barfuß machen, keine gute Idee bei Sonne, geht gar nicht. Und ich bin ja auch so, ich bin ja wirklich auch in Hitze-Mimöschen, ich kann es ja wirklich dann nicht ertragen. Ich am Strand mit Wind ist cool, aber sobald du den Strand verlässt und kommst dann in diese Straße.
Die stehende Hitze, ja.
Alter. Und ich auch abends, das wurde ja überhaupt nicht kühl. Und ich meine, wenn du irgendwo sitzt und hast Wind, ist das alles schön. Aber so in so...
Willkommen in unsere Dachgeschosswohnung, Conny.
Ich kann damit nicht
umgehen. Du kannst gerne mal bei uns vom nächsten Urlaub einfach 2 Wochen Hitzebootcamp machen.
Ja.
Ne? Und dann lebst du einfach mal mit uns 2 Wochen in der Dachgeschosswohnung. Unisoliertes Dach mit mattschwarzen Ziegeln. Dann kannst du so Spiegelei drauf braten. Und also dann bist du wirklich... Dann weißt du, wie das ist mit stehender heißer Luft.
Ich finde das ganz, ich bin halt da echt, das geht gar nicht mehr. Mir läuft das Wasser das Schienbein runter.
Ja.
Ist in die Schuhe rein. Und die anderen, die alle so sportlich aktiv sind, die können das ja gar nicht nachvollziehen. Ich habe auch 4, 5 Mal gesagt, ey, spiel ich das Doppelte wie ihr, ne? Also, weil du kommst und dann noch berghoch.
Ja.
Oh. Es ist, und dann hast du nur Schlappen an.
Ja.
Und dann kann ich ja auch ganz schlecht drin laufen.
Bist du Flipflops, die so gummimäßig sind, aus denen du dann wieder rückwärts rausglitschst, weil dir ja der Schweiß quasi die Beine runter in die Schuhe gelaufen
furchtbar.
Ist, du dann keinen Grip mehr hast in Flipflops.
Genau, ganz
das
furchtbar.
Ist dann Worst Case.
Ganz, ja, das so ungefähr.
Dann hast du noch Sonnencreme mit Sandpeeling extra.
Oh, weil der Sand ist ja überall, der geht ja auch nicht weg. Und auch schlimmes Sand in Schuhen.
Ja,
das ist auch nervig. Ganz furchtbar. Aber ansonsten war es ganz schön, ja.
Deswegen habe ich aber sogar in meinen ganz leichten Schuhen immer noch so ganz, ganz knappe Socken an, weil es so ein bisschen die Reibung minimiert, weil Sand hast du immer
Micha,
in den Schuhen, kommst du nie raus.
Aber wenn du Sand in den Socken hast, kennst du das?
Ja, aber da kommt er ja nicht so gut durch.
Ja, bei
aber
mir,
das stimmt schon. Ja,
ich bin wahrscheinlich zu dumm dafür, aber bei mir geht das.
Nee.
Hat ja auch ein paar Socken dabei, so ist ja nicht.
Zum Beispiel eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, was das angeht, war, wir haben uns mal irgendwann, wie war denn das, oder war das ein Gutschein oder irgendein Geschenk, oder sind wir da so hingefahren, in dieses Tropical Island, diese umgebaute Zeppelin-Hangarhalle, ne, da in Brandenburg, kurz vor Berlin, glaube ich, ist das irgendwo. Ja. Sind wir also ewig erstmal hingefahren, fährst du, glaube ich, irgendwie 6 Stunden hin, bis du dann da bist von uns aus. Und dann haben wir das gebucht mit Übernachtung. Dieses Schwimmbad hat ja rund um die Uhr auf. Und du bezahlst im Endeffekt nur einmal Eintritt und dann ist, glaube ich, da liegt es an dir, wann du wieder rausgehst.
24 Stunden haben die offen.
Das hat rund um die Uhr auf. Und in dieser Riesenhalle gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt wie so kleine Bungalows.
Ja, das weiß ich.
Dann gibt es da, glaube ich, so ein Hotel. Und wir hatten die Low-Budget-Methode, das war ein Zelt.
Nee, ne? Ehrlich?
So, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Zelt ist ja erstmal, ich als alle Pfadfinder kann ja gut um mit Zelten. Ne? Ist ja jetzt
kann
nicht so,
ich ja gar nicht.
Ist ja nicht so das Problem. Es ist ja muckelig warm in der Halle. Ne? Also du brauchst nicht denken, dass du dich da irgendwie zudecken musst, weil es da halt konstant Schwimmbad Temperatur hat, überall. Das Problem war aber, die haben clevererweise diesen Zeltplatz
draußen.
Nee, in eine künstlich angelegte Sanddüne reingemacht. Wo ich mir dann gedacht habe, warum? Ne? Also von mir aus, mach Kunstrasen hin oder mach normalen Rasen hin oder mach irgendwie Holz hin. Aber Sand ist echt Worst-Case-Szenario. Dann ist es halt auch so, dass du, egal von wo du kommst, du ja da quasi immer so ein bisschen feucht oder nass bist. Das heißt, an dir klebt dann, bis du im Zelt bist, ob du willst oder nicht. Es war dann immer die Challenge, möglichst sandfrei ins Zelt zu kommen, was aber unmöglich ist. Weil wenn du zu schnell läufst, schnickst du Sand hoch, hast du überall hängen. Wenn du zu langsam läufst, sinkst du zu tief ein, hast auch überall hängen. Und nicht, dass du denkst, das wäre so grober Spielplatz-Sand. Ne? Den
nee,
einmal
nee, das ist schon schön
Das ist der feine Quarzsand. Ne?
Ja,
der
ja.
ist so der quasi, wenn du einmal zu tief einatmest, bist du ein halbes Kilo schwerer, weil das Zeug in deiner Lunge hängt. So Sand war das. Und es war wirklich, und das Zelt kostet ja extra. Ne? Du kannst ja auch im Endeffekt da drin bleiben und auf der Wasserrutsche pennen, wenn du willst. Und es war dann so unerträglich, weil es war alles voller Sand. Es war dann so heiß in diesem Zelt, dass ich einfach raus bin nochmal ins Wasser gesprungen, irgendwann nachts um 3 und habe mich dann draußen auf so eine Liege gelegt.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, warum macht das eigentlich niemand? Das habe ich dann auch rausgefunden, weil dann lauter so komische Käfer, die aber laut Schilder da keine Kakerlaken sind, sondern die gehören zu diesem Ökosystem da drin. Ne?
Mhm.
Also da ist ja da drin, ist also künstlich Wald angelegt.
Ja,
ist
grad,
da fliegen sogar Vögel drin rum.
Ja.
Die Halle ist so groß, dass da Vögel ihre Kreise ziehen. Also es ist schon, also architektonisch so abgefahren. Man darf nicht drüber nachdenken, wie viel Energie das kostet, so eine Riesenhalle zu heizen, weil du heizt ja erstmal die 50 Meter nach oben, bis du an der letzten 3 Meter unten deine 35 Grad hast. Ne? Da darf man dann alles nicht dran denken. Aber in diesem Ökosystem, weil da gibt es in der Mitte ja auch so einen Rundgang, wo du dann auch Tiere angucken kannst, da haben sie so 2 Pfauen drin und so Echse und so, weiß ich nicht. Mhm. Und da leben auch das Käfer drin, die wichtig sind für den Boden. Für mich sahen die ein bisschen aus wie Kakerlaken.
Okay.
Aber es waren die Käfer, die zu diesem Ökosystem gehören. Aber die finden halt irgendwie dich nachts auch ganz geil, vielleicht mit deinem salzigen Schweiß oder so. Und deswegen ist, glaube ich, besser, wenn du irgendwo schläfst, wo entweder zu ist, eine Tür oder so, oder Sand außen rum, weil da laufen sie anscheinend nicht so gern drüber.
Jetzt aber muss ich mal eine Frage stellen.
Erst, wenn du auf der Liege liegst. Ja?
Kann man da, also sind da nachts Leute im Wasser?
Ja.
Ja?
Ja. Die Wasserrutsche ist, glaube ich, außen, die Wasserfälle. Aber ich glaube, in diversen Bänken durftest du bis nachts schwimmen. Also dieses, ich bin dann da, wo dieser künstliche Strand ist mit diesem aufgemalten Horizont, da bin ich dann nachts nochmal reingesprungen, weil das Gefühl das kälteste Becken war, weil es tatsächlich sehr, sehr warm ist, auch die Wassertemperatur da drin. Und dann habe ich mich da nochmal nass gemacht, dann habe ich mich nass, wie ich bin, einfach mit Handtuch zugedeckt, dann auf die Liege gelegt, die da liegen. Da habe ich dann gepennt bis morgens.
Ich bin ja ein Schnarcher.
Ja.
Und deswegen ist so Zelten und so auch unangenehm.
Ja gut,
weil dann alle
nicht für dich, aber für die anderen dann, ja.
Ja, sowas, da denke ich immer an denke ich, nee, da unabhängig davon, dass ich Zelten ganz furchtbar finde, wegen der Luft und der Hitze. Und ich finde immer, wenn ich an ein Zelt denke, dann denke ich an so eine Ameisenstraße, 35 Grad und ein Kopfwehkopf, weißt du, so und so auf Kopfweh.
Das ist Festivalzelt, ja, was du meinst.
Geht gar nicht, kann ich nicht, da bin ich raus. Und dann kommt noch hinzu, ja, ich bin ein Schnarchkopf.
Ja.
Ich wollte mal in Prag, kannst du ein Hotelschiff mieten.
Mhm.
Dann habe ich in den Bewertungen allerdings gelesen, dass da die Wände so dünn sind und dass die Leute einen Anfall gekriegt haben, weil nebenan ein Schnarcher gelegen hat. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das buchst du nicht.
Also ich habe für sowas halt immer so einen Sack Europarks tatsächlich dann.
Ja, gebe ich anderen Leuten auch immer gerne mit. Ich bin ganz froh mit Nina jetzt, die ist da sehr, sehr entspannt, das interessiert die überhaupt gar nicht. Die, ich glaube, die Nina kann zwischen der Startbahn West und der A3 schlafen, interessiert die nicht. Das finde ich ja großartig. Mich interessiert Krach eigentlich auch nicht.
Also wenn ich mal eingeschlafen bin, ist mir es, glaube ich, egal. Wenn ich jetzt beim Einschlafen irgendeinen Sound habe, der mich nervt, dann ist es wirklich, also das macht mich dann wahnsinnig. Ja, das kann natürlich sein, wenn es jetzt irgendwie so entfernt ist, wenn es direkt neben mir ist, glaube ich, ja, werde ich, glaube ich, ach, nervös. Aber normalerweise bin ich ein relativ schneller Einschläfer. Deswegen, wir hören
zum Einschlafen
zum Beispiel immer Hörbuch und muss dann quasi denselben Track zigmal hören. Teilweise hören wir über 2 Wochen denselben Track, weil ich diese 5 Minuten nicht durchhalte und sofort weggepennt
bin. Geht mir ähnlich. Wir gucken jetzt irgendwie auch schon seit 3 Tagen den gleichen Film.
Das ist ja noch schlimmer.
Aber wir schaffen es einfach nicht.
Ja.
Aber gut, du hast ja jeden Abend, weißt genau, was Sache ist.
Ja, aber Hauptsache gut geschlafen.
Ja. Ja, aber seitdem ich die Ernährungsumstellung habe, bin ich auch ein Einschlafer.
Ja?
Habe ich vorher da echt Probleme gehabt. Okay. Aber jetzt, geh ins Bett und schlafe.
Also wenn du quasi mit vielleicht weniger im Verdauungstrakt ins Bett gehst, meinst du, kannst du besser einschlafen?
Ich denke immer, weniger Scheißdreck und weniger Zucker.
Das kann natürlich sein, ja. Dass sich das so ein bisschen aufputscht, ne?
Dass sich das halt nochmal so... Ich habe gestern Abend noch einen Espresso getrunken, bin ins Bett und habe geschlafen.
Ich habe ja mal gehört, dass Koffein bei einigen Leuten tatsächlich einschlaffördernd wirkt. Also ich bin zum Beispiel so, dass ich eigentlich nachts auch mal Cola trinken kann oder so. Oder wenn mir jetzt... so unsere Stammkneipe da... Alles schalt ja mal, wenn ich da irgendwie auflege und es geht ja auch bis morgens um 5, 6 und dann habe ich da ja quasi aus lauter Durst und Langmaul schon die 5 von diesen Premium-Colas drin. Die ja auch erhöhten Koffeingehalt haben.
Aber da gibt es ja eine Obergrenze, 25 Milligramm, ne?
Pro. Ja, genau, das ist so das, was jetzt auch in diesen... Aber das ist ja schon relativ viel eigentlich. Ne? Das ist ja knapp vorm Energy-Drink. Was
in Spanien gab es so. Coca-Cola Zero mit Kaffee. Fand ich geil.
Echt, schmeckt das?
Mir hat's geschmeckt.
Ich mag halt keinen Kaffee, ne?
Das ja, ich ist schon. Das, ne? Und ich bin ein neuer Freund vom Pepsi Max Limette, also Lime.
Limette und Cola passt eh geil zusammen.
Ist mega gut. Warum gibt es das hier nicht? Es gibt jetzt hier von Coca-Cola gibt's jetzt Ginger and Lime. Ich habe sie leider auf dem Herweg nicht gefunden. Ich habe 3-mal angehalten.
Ginger and Lime.
Die schmeckt saugut. Ich wollte eigentlich welche mitbringen. Ist eisgekühlt aus der Dose.
Könnte ich mir vorstellen, dass es gut schmeckt.
Schmeckt gut. Wollte ich mitbringen. Ich habe sie nicht gekriegt. Deswegen bin ich auch ein bisschen später hier gewesen. Ich habe sie einfach nicht gekriegt.
Es sei dir verziehen, Kunde.
Gut.
Das war aller Ehren wert.
Ja, aber das, die Spanier haben eine coole Softdrink-Auswahl. Das finde ich doch ein bisschen boring.
Dass Deutschland, was antialkoholische Getränke angeht, da so ein bisschen hinterherhängt. Irgendwie.
Ja, ich weiß auch nicht woran. Aber auch die Amis, ne, mit ihrer Pepsi Wild Cherry, Bruder, dann gibt's die Vanilla Cherry Pepsi, die schmeckt auch mega geil.
Es gibt Vanilla Cherry und dann noch ohne Zucker.
Ja, die schmeckt super.
Kriegst du alles. Und es in Deutschland ist, wenn du mal irgendwie, also wenn du schon irgendwo eine Zero kriegst, ist ja irgendwie schon... Ne, ist
ja, wobei die stellen ja gerade alles um auf Zero, ne?
Ja, aber es ist ja nach wie vor, gibt es ja Light immer noch. Ne?
Ja,
also
ja, ja.
Es ist ja so, das war eigentlich, als wir zum Beispiel in Mexiko waren, als wir das erste Mal schon in Mexiko waren zu unseren Flitterwochen, war das schon damals so, dass sie quasi, die hatten Cola ohne Zucker und Cola, also Diet Coke, Diet, was bei uns ja Light ist. Und ich habe mich immer schon gefragt, und die hatten dieses Life, was das Grüne war, mit diesem Anteil Stevia, der bei uns mal kurz eingeführt war, wenn niemandem geschmeckt hat. Und da habe ich mich schon gewundert, was der Unterschied denn ist zwischen Diet und Cola ohne Zucker. Und dann habe ich mir die beide mal bestellt und habe die getrunken. Und also diese Cola ohne Zucker hat tatsächlich fast so geschmeckt wie normale Cola. Und die Diet, die hast du schon rausgeschmeckt mit diesem leicht, ich finde, es hat so leicht mentholigen, dieses Aspartam, obwohl das ja das Gleiche drin ist.
Wir haben hier ja auch eine Coke Zero auf dem Tisch stehen.
Ja.
Was ist denn da drin?
Das ist auch Aspartam
drin.
Das ist einfach nur, ich glaube, die haben da so ein bisschen mit den Aroma gespielt, um das so, aber ich finde auch, dass diese neue Cola Zero, um jetzt mal eine dicke Werbung zu machen, schmeckt besser als die alte und die schmeckt näher an der normalen Cola.
Das stimmt, ja.
Und Pepsi Max ist ja quasi dasselbe von Pepsi, das wir die andere Marke auch mal genannt haben.
Ja, aber da schmeckt mir die...
schmeckt mir nicht so gut.
Finde die Max Cherry geht gar nicht. Die kann ich nicht trinken. Aber ich finde Pepsi Light wiederum total weit vorne.
Die habe ich noch gar nicht so probiert.
Doch, Pepsi Light, eisekalt, schmeckt
großartig. Was ich zum Beispiel auch eine geile Cola finde, auf jeden Fall, ist die Fritz Cola. Aber da schmeckt also Fritz Cola, ja, da schmeckt auch die Light ganz in Ordnung. Afri-Cola schmeckt auch geil, aber da schmeckt die Light, diese weiße Afri-Cola schmeckt scheiße.
Die schmeckt mir. Gegensatz zu Fritz.
Die schmeckt mir überhaupt nicht. Die hat ich mir mal einen ganzen, so eine ganze Steige geholt und die war furchtbar.
Nee, da bin ich dabei. Bei Afri.
Und die allerbeste vom Geschmack her ist tatsächlich diese Premium-Cola, die auch Premium-Cola heißt.
Die schmeckt mir überhaupt nicht.
Zuckerfrei.
Nicht.
Echt?
Die schmeckt mir nicht.
Ich finde die geil und die schmeckt auch, finde ich, so leicht. Was ich vom Geschmack her auch geil finde, aber insgesamt einfach zu teuer, ist die Red Bull Cola.
Die habe ich noch nie
da scheiden sich ja auch die Geister dran. Ja. Ich mag die geschmacklich, aber das ist... Ne, und da frage ich mich zum Beispiel, weil wir jetzt wieder beim Thema waren, es gibt so, Deutschland gibt so Weinkenner und Whiskykenner,
ja,
Gin.
Ja,
ne?
Ja.
Und jetzt das nächste dicke Ding, was jetzt kommt, garantiere ich dir, ist Eierlikör.
Echt?
Ja, Eierlikör kommt jetzt, mark my words. Ne?
Ist der wieder in oder was?
Das nächste große, was jetzt kommt, ja, ist Eierlikör und da wird wie aus Gin und weiß nicht was, wird aus einer Mega-Wissenschaft draus gemacht. Ja. Machst du Korn oder Wodka rein, was für Eier nimmst du? Nimmst du Bio-Eier, einen leichten Hauch Vanille und da kommen dann so die abgefahrenen Dinge, die einen machen dann noch einen Schuss Muskatnuss dran oder weiß
nicht
was.
Mutter ich kein der Eierlikör.
Und weil es dann so, da gibt es dann Craft-Eierlikör, der ist dann so spezial handmade.
Wir waren mal, ich war mal mit dem Daniel, da waren wir die Vorhut quasi von Kau und Schluck,
ja,
dem Gastro-Podcast, unterwegs in Hamburg und haben mit dem Biersommelier der Elbphilharmonie geschnackt.
Mhm.
Und ich bin ja kein Freund der Craft-Biere, mir schmecken die nicht, ich komme nicht ran.
Mhm.
Also du trinkst ja eh gar keins.
Ja.
Aber ich habe es jetzt irgendwie, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ich finde, die schmecken, also ich komme nicht ran, Punkt.
Ja.
Ich bin so ein klassischer, langweiliger Pilztrinker.
Aber die schmecken ja alle schon irgendwie verschieden. Ne?
Ja, ja.
Könnte ja durchaus sein, dass es auch eins gibt, die schmecken
vielleicht
nur nicht
gefunden. Es gibt halt irgendwie 3 Milliarden Sorten. Ne?
Ja.
Aber ich finde die von Etiketten alle geil.
Ja,
von Etiketten sind die alle geil. Und dann waren wir halt in der Elbphilharmonie oben in der Gastro, auch mal hinter den Kulissen, das war schon interessant. Und also jemand, der sich richtig mit diesen ganzen Hopfenarten auskennt.
Ja.
Ne? Für mich ist das ja irgendwie Gerste, Hopfen, Wasser und dann gären lassen.
Ein guter Kumpel von mir hat, ich weiß gar nicht, ob er es noch hat, aber er hat auf jeden Fall mal in Nürnberg einen Craft-Bier-Laden.
Der Henne.
Ne? Der Henne, nee, schön groß an Fritz, aber der kennt eine Henne auch. Ne? Und da waren wir tatsächlich auf der Rückreise von, wo waren wir denn da? Da waren wir auf der Rückreise von Prag. Sind wir da abgebogen, haben mal besucht und haben auch einen Kumpel mal ein paar Biere mitgebracht. Aber wie du schon sagst, einfach die Designs und so, die Geschichten, die dann hinten dran stecken, ne, da wird ja dann auch wie zu so einem guten Whisky, gehört ja eine gute Story, ne? Der Whisky wird in so einer Holzhütte an der Küste gelagert, wo, wenn Flut ist, die Fässer vom Meer umspült werden. So, und das schmeckst du dann natürlich, ne? Sagt der eine, für den anderen ist es halt Möbelbeize. Aber so ist es beim Craft Beer halt auch. Und der ganze Laden war voll und verschiedene Craft Beer. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwo dann 20 Kästen von dem einen haben, sondern das ist halt dann so ein, so eine Regalecke. Da stehen dann, sagen wir mal, 12 von der einen Sorte. Wahrscheinlich stehen im Lager noch mehr. Ja. Aber du hast eine unglaublich krasse Auswahl. Ja, und die machen so Verkostungstage und sowas.
Das haben wir auch in Hamburg gehabt, in diesem Craft Beer Store. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Und da ist der Inhaber, das ist ein, auch ein schönes Wort, der größte Bierverlag Deutschlands.
Aha.
So meine ich, hätte ich das im Kopf. Da waren wir auch in so einem Craft Beer Laden. Und das gibt es auch das teuerste Craft Beer, was weiß ich, 0,1 Liter, 18 Euro oder so, ne?
Ja, also die Preisspirale ist da ist wie bei allem nach oben offen.
Ich habe mal in Oregon gesessen, da gibt es auch viel Craft Beer und da habe ich mal so ein Tasting gemacht.
Ja.
Also ich habe danach einen Miller gesoffen, weil ich mir schmeckt es nicht. Also auch Pest und Cholera.
Aber ist Miller nicht wirklich die übelste dünne Brühe?
Nee, ich finde, das kommt am nächsten an. Ich finde, Coors Light kannst du gar nicht.
Ach so, stimmt, die Amis haben ja diese Light-Variante immer noch. Ja, ne? Was ist das eigentlich? Ist das Alkohol reduziert oder ist es Kalorien reduziert?
Ich glaube, beides.
Okay.
Ich glaube, mehr Wasser und weniger Alkohol. Also ich trinke tatsächlich in Amerika gerne Miller Light.
Okay.
Das schmeckt so ein bisschen wie ein richtiges Pilz.
Schmeckt so ein bisschen wie ein richtiges Bier.
Ja, wenn du das richtig in ein Glas schüttest aus der Dose, dann hast du gar ein Schaumkrönchen. Das können die ja auch nicht, ne?
Ja.
Ja.
Ja, die schnicken das doch weg, dann der Schaum.
Das ist ganz komisch, machen die das.
Ja.
Wir haben ihnen mal erklärt, wie man Weizenbier einschenkt in der Kneipe. Das,
Das fand ich so geil. Als wir damals in San Francisco waren, waren wir am Pier in so einem Restaurant Fisch essen.
Ja.
Und da war so Werbung für Giant Glass of Beer, irgendwie so und so viel Flüssigunsen, ne? Keine Ahnung, ich kenne jetzt den Umrechnungskurs von Flüssigunsen in Milliliter nicht, ne? Da war nur so ein Glas abgebildet, das mich schon entfernt an so ein Weizenbierglas erinnert hat, aber ich habe halt gedacht, wenn da Giant Beer draufsteht, dass das dann halt irgendwie so, man kennt ja diese Weizenbierkrüge,
ja,
so die Gagkrüge, die dann so eineinhalb Liter oder so groß sind, und da hat es jemand bestellt am Nachbartisch, und da habe ich mir gedacht, ich bin mal gespannt, was da kommt, und da kommt ein 1A Weizenbierglas, in dem normales Bier drin ist. Das sieht schon mal falsch aus. Das sieht aus wie ein abgestandenes Kristallweizen, was Worst Case ist. Und dann aber, also irgendwie, da war einfach alles falsch dran. Da hat selbst mir als Nicht-Biertrinker, hat es mich da so ein bisschen...
Hast du Tränen in den Augen gehabt.
Kam so ein kalter Schauer.
Ja.
Das ist so, das stimmt einfach nicht. Das ist wie, wenn jemand in ein geripptes irgendwie Milch reinlädt. Funktioniert
nicht. Geht nicht.
Aber man kann viel machen, aber so...
Ich finde sowieso die Getränke, egal ob alkoholisch, also Bier oder sonst irgendwas, ich finde am geilsten aus einer Dose.
Ich trinke auch unheimlich gerne aus einer Dose.
Aber ich wollte gestern, wir haben jetzt in Spanien die ganze Zeit nur Dosen gekauft,
ja,
ne? Und haben es auch brav recycelt.
Ja.
Aber hier in Deutschland, ich hab gesagt, ich kaufe jetzt erstmal Dosen. Weil das ist die perfekte Getränkegröße von so 2-Liter-Bombenflaschen.
Ja.
Da schmeißt du die Hälfte von weg, weil das so absteht. Und ich finde es einfach, ich verstehe gar nicht. 2 Liter, da kostet ein Liter irgendwie 99 Cent. Ja? Und wenn es im Angebot ist, noch weniger.
Ja.
Und so eine Dose kostet, das ist unfassbar.
Du bezahlst nicht mehr den Inhalt. Du bezahlst
das Design oder was?
Nee, einfach den Aufwand des Abfüllens. Ob die jetzt, sagen wir mal, einen halben Liter von der Brühe abfüllen oder 0,30 für eine Dose oder 1,5 Liter. Ist eigentlich vom Materialwert des Getränks wahrscheinlich irrelevant. Das kommt nur auf das Abfüllen an. Ich habe mir zum Beispiel, wollte ich mir fürs Büro, weil quasi zum Mittagessen, dass ich mir so eine kleine Cola, irgendwie so 0,33er oder 0,5 Liter diese Cola-Flaschen.
Ja.
So, weil ich da gern was mit Geschmack habe. Wir haben ansonsten diese Wasserspende, trinkst den ganzen Tag Wasser, aber zum Mittagessen hätte ich gern so was mit Geschmack. Ja. Aber da will ich mir auch keine 1,5 oder 2 Liter-Buddel da hinstellen, weil, wie du schon sagst, bis zum nächsten Tag ist die halt abgestanden.
Genau.
Und deswegen wollte ich mir so kleine holen, und original die kleinen kosten pro Flasche fast das gleiche wie eine 2-Liter-Buddel.
Ja, genau, das ist
da
ja das
Da ist Ding. Natürlich in mir, kommt dann der Preis-Leistungs-Allmann, ne, auf der rechten Schulter, der dann sagt, Micha, du kannst nicht dasselbe Geld ausgeben für ein Viertel des Inhalts.
Aber wegschmeißen ist genauso scheiße.
Ja, und dann kommt wieder der andere Allmann, der dann sagt, ja, aber Micha, denk an die Umwelt. Und dann denke ich mir, okay, es sind aber für die gleiche Menge ja mehr Flaschen, und Flaschen sind ja eigentlich eh scheiße. Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, was ist besser zu recyceln, die Dose oder diese Einwegflasche? Weil Glas gibt es ja überhaupt nicht mehr.
Die Dosen haben aber innen drin noch eine Plastikfolie.
Echt, ist es so? Auch bei diesem Weißblech?
Ja. Die haben noch eine Plastikfolie. Weil ich habe vor ein paar Wochen im Fernsehen irgendwo gesehen, da haben sie so eine Dose, schlag mich tot, in irgendeine Säure gesteckt.
Okay.
Und dann blieb nur noch das Plastik übrig. Ich dachte auch bis dahin, das wäre...
Also das würde mich mal wirklich interessieren. Es kann ja sein, dass die Dose trotz allem vielleicht noch besser zu recyceln ist. Oder aber also irgendwas muss sie ja trinken, ne?
Was, ich bin ja schon ein großer Freund davon, dass du jetzt hier die immerhin diese Mehrwegflaschen gekauft hast und ja, nicht diese Einwegscheiß.
Ist aber trotzdem Plastik. Eine Glas-Mehrwegflasche, die ja, wird irgendwie 20 Mal wieder verwendet und die bloß 5 Mal oder so.
Richtig, aber ich greife auch eher zu denen hier. Wobei, die sollen ja verschwinden, ne? Die Hartplastik.
Ja, wahrscheinlich. Die wollen die ganzen Softdrink-Konzerne. Ich glaube, Pepsi gibt es schon gar nicht mehr in Kästen, ne? Und Coca-Cola ist jetzt
doch, Pepsi gibt es noch.
Gibt es noch in Kasten? Also die wollen ja insgesamt alle von dem Kasten weg.
Ich verstehe das gar nicht. Ich kaufe zum Beispiel Mineralwasser nur in Glasflaschen.
Ja, ich trinke halt nur Leitungswasser.
Ja gut, aber ich habe halt gern so eine Flasche.
Ja, ja. Das stimmt wirklich, ja. Ich fülle mir dann auch mein gesprudeltes Wasser gerne meine Glasflasche um, allein wegen der Haptik.
Ja, genau. Ich verstehe diese ganze Plastikscheiße nicht. Also das ist sowieso, ich finde auch ganz viel von dieser Plastiknummer. Jetzt waren sie bei Werbung, ja, wir packen jetzt, könnt jetzt das Obst und Gemüse in Papiertüten packen, bringt eure Boxen mit. Aber die Hälfte der ganzen Scheiße in Supermärkten ist immer noch in Plastik eingeschweißt.
Ja.
Also da kommen sie mir jetzt mit Hygiene und bla, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was ich meine... So, bei den Gurken und so kann ich es auch nicht verstehen.
Ich verstehe
schon den ersten Vorstoß, dass es mit Laser den Barcode drauf lasern, warum nicht?
Das allerletzte ist ja dieses geschnittenes Obst in einer Plastikpackung.
Aber das habe ich bisher noch nie live gesehen, immer nur auf Facebook posten.
Doch, ich habe es schon gesehen. Echt, okay. Ich habe es schon in einem Supermarkt gesehen. Okay, da hast du wirklich geschnittene Orangen in einem Plastikding drin. Die Orange bringt doch, oder auch eine Banane. Das wird ja, wird sie irgendwann schälen. Aber auch das Obst bringt doch die beste Verpackung mit.
Ja, klar. Ich meine, du kaufst ja keine aufgeschlagenen Eier.
Nee.
Obwohl, gibt es aber auch, ne? So
ja,
Vollei, ja, ja, Tetrapack.
Gibt's.
Für die Gastro. Aber das ist halt dann wahrscheinlich, wenn du sagst, okay, ich brauche am Tag 1000 Eier, weil ich Kubikmeter weiß Omelette machen muss. Ne? Da habe ich keinen Bock, die
weißt
alle
du,
einzeln aufzuschlagen.
Es unheimlich viel Plastik gibt im Flugzeug. Ich finde das ganz furchtbar. Du fliegst irgendwie 2 Stunden irgendwie Richtung Barcelona und du kriegst alles in einem neuen Plastikbecher.
Vor allem, du hast keinen Müll, das steckst du dann alles irgendwie vorne rein, wo eh schon dein Buch, das du liest, drinsteckt, deine kleine Knabberei, irgendwie so den Viertel Rotwein aus dem Duty Free, dann steckt er da noch die Kotztüte drin, dann die Sky Mall, ganz wichtig, mindestens 2 Ausgaben Sky Mall und dann natürlich noch die Notfallanweisung, wo du als Esel verbrennst, dann, wenn du abstürzt.
Ja, genau, aber es ist nur, ist mir wieder mal so richtig aufgefallen, nur Plastik. Auch krass ist so wie diese Kaffeeläden, die berühmten, da gibt es gar keinen. Also da ist ja alles in Plastik serviert. Ein Pappbecher, der ist ja auch beschichtet.
Ja.
Und mit Plastikdeckel. Das ist auch krass. Ne? Also es ist unfassbar eigentlich, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Aber ich will jetzt hier keine Umweltdebatte auf.
Ja.
Gottes Willen.
Also ich bin garantiert nicht der beste Umweltschützer, aber so ein bisschen achte ich dann da schon mal drauf. Aber da gibt es garantiert bei mir noch genug Optimierungspotenzial, deswegen will ich da jetzt auch nicht irgendwie
den
großen Moralapostel raushängen lassen. Da gibt es, glaube ich, noch genug, dass du mir ankreiden könntest.
Ja,
aber zumindest so in kleinen Schritten. Ne?
Denke ich auch.
Mal gucken, wann ich mir den ersten Glasstrohhalm kaufe. Da ist jetzt letztens eine Frau gestorben an einem Edelstahlstrohhalm.
Wieso?
Weil die ist hingefallen, hatten sich durchs Auge ins Gehirn gerammt. Wäre mit einem Kunststoffstrohhalm nicht passiert.
Ja, jetzt gibt es aber auch so die ersten Läden, die schon Macaronis als Strohhalm benutzen.
Mhm.
Jetzt hast du aber eine Glutenintoleranz.
Ja.
Du kannst den Cocktail schon wieder wegschieben.
Einen haben dann halt Weichmacherintoleranz, kannst du halt die Plastikstrohhalme nehmen.
Ist tatsächlich aber eine Debatte. Ich finde Papier und Pappe.
Ob sich da so viel Gluten rauslöst aus einem trockenen Macaroni, aber die Idee ist zumindest nicht schlecht.
Ich finde es auch gut.
Kompostierbar. Weil wir hatten jetzt letzte Mal irgendwo Papierstrohhalme, die waren richtig scheiße.
Ja, es kommt auf die Dicke der Strohhalme drauf an. Manchmal weichen die ja sofort durch.
Ja, genau. Ja, vor allem waren die so gedreht, die haben sich dann langsam unten wieder aufgedrillt, was halt uncool ist.
Oh, was ist das denn Leckeres? Bedrucktes Papier, lecker. Micha, du hast mich gelockt mit SUP.
So, ja.
Und du wolltest mir nicht verraten, was SUP ist. Jetzt habe ich natürlich Onkel Google schon mal angeschmissen.
Ja. Genau, was hast du denn gegoogelt?
Ich habe gegoogelt SUP und bin beim Paddeln rausgekommen.
Tatsächlich, ja. Es ist, du hast recht. Und zwar, ich hab diverse Zeitschriften abonniert und dann von irgendeinem Verlag, ich weiß gar nicht, welcher das ist, habe ich so eine App gekriegt, dass ich die Zeitung auch online lesen kann. Und da kriegt man ab und zu kostenlose Versionen. Also du kriegst zum Beispiel eine Ausgabe von irgendeiner anderen Zeitschrift umsonst, um dich da halt so ein bisschen anzufixen. Jetzt habe ich jetzt kam eine E-Mail, wo einfach nur drin stand, hier, die neue SUP für Sie.
Es gibt ein Paddelmagazin.
So, ja, und dann habe ich mir gedacht, was zur Hölle ist denn SUP? Da habe ich mir gedacht, vielleicht Supporter oder sowas, ne, dass es irgendwie so IT-Kram ist oder weiß ich nicht. SUP, was könnte das sein? Nein, SUP steht für Stand-Up-Paddling.
Genau.
So, jetzt ist ja so, dass...
Jetzt habe ich natürlich mir überlegt, war der Mischa auf dem Main mit so einem Ding unterwegs?
Um Gottes Willen, nein.
Dann habe ich mir 1000 Szenarien überlegt gestern. Oder war er irgendwie am Mainfling oder Kahler See auf so einem Ding unterwegs und hat jetzt angefangen irgendwie Standing Paddling und dann will er irgendwie surfen gehen. Und
also mit dem Thema Stand-Up Paddling, ich will ja jetzt auch keinem zu nahe treten, aber es ist so, ich bin ja normalerweise auch sehr anfällig, was so Trendsport angeht. Ne? So, wenn jetzt zum Beispiel ich im Urlaub ein Jetski mieten kann, dann wünsche ich mir mal ein Jetski mieten. War auch schon noch so ein Bananenboot drauf. Ne?
Aha.
Und weiß nicht, keine Ahnung, Snowboarden, Skifahren, alles gemacht, Mountainbike und so, alles cool. Und dann irgendwann kam, also ich habe zum Beispiel einen Surfschein.
Du hast einen Surfschein?
Ja, der ist zwar schon etwas älter, aber ich kann dir sagen, wo das Luft und das Lee ist, ne, am Brett oder am Boot.
Das ist ja krass, ne? Du hast einen Surfschein.
Luft ist die dem Wind zugewandte Seite, aha, Lee ist die dem Wind abgewandte, aha, Seite. Ich kann halsen und wenden, ne? Okay, aber jetzt, ich bin kein besonders großer Surfer, aber das hat mich damals schon gereizt. Und mich persönlich würde auch mal reines Wellenreiten reizen.
Das,
ne,
konntest also du jetzt quasi in Empuria machen. Die haben so eine Wellenreitanlage.
Okay. Also zum Beispiel so eine Anlage, das würde ich mir, das hätte ich mal richtig Bock drauf, weil es sind kontrollierte Bedingungen, da kannst du erstmal auf so einer stehenden Welle einfach mal die Basics üben, um dann das dann irgendwann
ja,
mal
dich da,
am Strand
umzusetzen. Du musstest dich drauflegen auf das Brett, runterrutschen, dann kam die Welle dir entgegen und musstest dich erstmal halten.
Genau, und dann halt aufsteigen.
Und dann musstest du dich hinknien. Und da scheitert es halt bei 90%. Aber die haben das so lange durchgezogen, bis es... Und da war eine Familie, das fand ich richtig toll.
Ja.
Älterer Typ mit seiner Frau und zwei fast erwachsenen Kindern, die haben das alle vier durchgezogen. Ne?
Da also das würde ich auch gern machen.
Das war echt klasse, also das fand ich cool. Also ich traue es mich ja nicht.
Also,
ich bin ja ein Schisser.
Der Daniel war in diesem Windkanal. Passieren, da ist der hinten. Das habe ich auch gesehen. Ne?
Daniel war in diesem Windkanal.
Da wäre ich, glaube ich, passe halt wahrscheinlich in keinen so einen Anzug rein und ich bin zu schwer für den Windkanal. Tendenziell würde mich das aber auch voll interessieren.
Ja, aber er hat, du gehst ja da rein und dann du siehst im Hintergrund die Windgeschwindigkeit.
Ja.
Also wie 160, 170, da steht auch die Leistung, 50% und so. Ne? Also die können schon richtig, boom, powern. Und dann war das zweite Mal drin und dann hat er ihn ja gefragt, ob er hoch will. Und dann hat er ja gesagt. Und dann flog der ganze Kanal ist irgendwie 15 Meter hoch.
Mhm.
Und dann flogen die bis an die Decke und wieder runter.
Gas gegeben, okay,
ja,
geil.
Und das zweite Mal hat er Daniel gedeutet, okay, ich will jetzt raus.
Okay, also sowas
zum Beispiel.
Das war
zu krass, es war einfach laut, krass, du kannst nicht richtig atmen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist natürlich...
Da waren aber Leute drin, die machen das... Richtig, ist ein Fallschirmsprungort, wo wir waren.
Ja.
Ne? Und die üben da drin halt auch. Ne? Halt, du könntest stundenlang
zugucken. Da gibt es ja auch so Artisten, die quasi so Kunststücke da drin machen. Ne? Und da gibt es ja Wettbewerbe, glaube ich, mit
der
Jury und
der,
so.
Mit der Gruppe da rein ist, das war so einer. Der Hammer, was der Typ da gemacht hat. Also wirklich richtig abgefahren.
Also das ist ja auch cool, weil da ist so ein bisschen Action dabei. Ne? Und,
ja,
so, und irgendwie sind wir dann, wie war denn das? Ich glaube, da waren wir auf, du kannst bei uns am Main so Floße mieten,
ja,
die so motorisiert sind, da ist so wie so ein kleines Häuschen drauf.
Würde ich gerne mal machen.
Super cool, habe ich jetzt schon dreimal gemacht, dann sind wir da irgendwie lang gefahren und dann waren uns da hier diese Stand-Up-Paddleboarder im Weg.
Ja.
Und da habe ich gemeint, also bei aller Liebe und bei allem, was ich so gerne mal ausprobieren würde, Stand-Up-Paddling reizt mich überhaupt nicht, weil das einfach so für mich das Gefühl... Langweiligste ist, was du auf dem Wasser machen kannst.
Ja, weiß ich nicht.
Vielleicht.
Also ich finde das schon krass, wenn ich das manchmal sehe, dass Leute darauf stehen können.
Genau, das ist bestimmt sportlich schwer. Du musst das ausgleichen, so ist gut für die Beine, für ein Gleichgewicht sind. Auch die Arme, Oberkörper, Paddelbewegung ist ja immer bestimmt ganz gut fürs Training und so. Aber ich stelle mir das einfach furchtbar langweilig vor. Das ist genauso wie Langlauf. Ich fahre Ski, ich fahre Snowboard, aber das muss irgendwie immer runtergehen. Das muss ein bisschen Geschwindigkeit haben, da muss vielleicht ein bisschen was dabei sein, ne? Dass du vielleicht irgendwo drüber hopst.
Eine Rampe.
So. Bin kein großer Stuntman, aber irgendwie muss da was passieren. Und Stand-Up-Paddling ist für mich persönlich, ich habe mir immer gedacht, das ist so ein Trend, der hält sich nicht lang. Und da habe ich tatsächlich echt aufs falsche Feld gesetzt. Wenn mich echt, vor ein paar Jahren hätte ich alles drauf verwettet, dass sich das im Sande verläuft, weil das einfach so langweilig ist. Das sieht auch nie cool aus.
Aber
weil wenn du jetzt irgendwie so ein Bootsverleih hast, so, du gehst so an den Strand im Urlaub,
ja,
ne? So, oder bist an einem See, sagen wir mal fest, irgendwie an Bodensee im Urlaub, so, da gibt's einen Verleih, der hat Jetski, der kannst den Katamaran leihen mit jemandem, der dir zeigt, wie es geht. Du kannst Windsurfen lernen, du kannst vielleicht irgendwie hinter so einem Boot Paragliding machen oder Wakeboarden oder Wasserski. Und Stand-Up-Paddling.
So. Mit Eierlikör.
Ja, und ich kann sagen, es ist halt so, oh, ich weiß nicht. Und da ist also das Stand-Up-Handling, wenn es jemandem gefällt, Spaß macht, es ist bestimmt schwer und alles und brauchst Ausdauer, alles cool. Aber für mich persönlich hätte immer den Drang, schneller voranzukommen. Dann denke ich mir, okay, die paddeln da jetzt irgendwie auf den Main.
Ah, ja?
Aber die paddeln ja im Moment noch mit der Strömung. Wenn du ja dann gegen die Strömung zurückpaddeln musst, ist das Ganze ja noch träger ja, und noch langweiliger.
Gibt es da ein Begleitfahrzeug? Oder steigst den kleinen Ostheim wieder aus und gehst zum Bus.
Und dann habe ich jetzt ja, auf jeden Fall das Stand-Up-Paddling-Magazin gekriegt. Und ich habe mir das natürlich dann auch mal durchgeguckt, weil ich mir gedacht habe...
Ja, aber Micha, du hättest doch du kannst das nächste Mal auf dem Main mit jemandem fachsimpeln. Du fährst mit dem Floß nebenher und du fachsimpelst dann einfach.
Ja, genau. Aber das ist jetzt die Frage, über was kann man beim Stand-Up-Paddling fachsimpeln? Habe ich jetzt gedacht, okay...
Über Bordbreite.
Gibt es vielleicht als außer Bordmaße und Material vielleicht das, nicht viel.
Das richtige Paddel.
Aber... Wie ich schon beim Gin und beim Whisky so gesagt habe, du kannst aus allem eine Wissenschaft machen.
Natürlich.
Und es
natürlich
ist bei Stand-Up-Paddling, wie du schon sagst, Paddelgröße, Paddellänge, Bordlänge, Bordrundung, Spitz oder
oh,
was für eine Finne hinten. Hardboard oder aufblasbar. Ne? Oder hier zum
ich hätte einfach
Boards aus dem Automaten, dass sie die irgendwo am Strand stehen, du ziehst dir so ein Ding und steckst dann wieder rein.
Das geht?
Und so, ja, anscheinend, das geht alles. Also Stand-Up-Paddling ist anscheinend ein Riesending und ich habe das voll unterschätzt. Und du siehst halt auch in dem Magazin Leute, die an allen Ecken der Welt auf einem Brett stehen mit einem Paddel.
Und
sich da langweilen. Ja, ich weiß nicht, die sind halt dann, sagen wir mal, in der Karibik stehen sie auf dem Brett. Da stehen sie jetzt irgendwie so am Strand von Mexiko auf einem Brett. Aber das ist irgendwie... Da stehen sie hier, stehen sie in Hamburg, da in der Speicherstadt auf dem Brett.
Also
aber das sieht alles nicht besonders spannend aus. Dann kannst du mir sagen, was du willst, das Allerbeste ist, dann weiter hinten. Na, da gibt es zum Beispiel dann so Sachen wie harte Nase, softer Kern. Das ist dann ein Brett, das vorne hart und in der Mitte weich. Ne? Dann scheint, wenn du empfindliche Füße hast. Und jetzt das Allerbeste ist, es gibt... um dir auch noch die letzte Freude und das letzte bisschen Bewegung aus dem Stand-Up-Paddling rauszunehmen, gibt es jetzt hier einen SUP-Scooter. Das ist ein elektronischer Außenbordmotor mit einem Akku, den du dir an ein Stand-Up-Paddling-Board machst. Dann musst du noch nicht mal mehr paddeln.
Das ist doch mein.
Das ist dann nur noch
gibt's Stand-Up. Gibt es das auch noch mit Stuhl?
Gibt's da das kannst auch mit Stuhl? Stuhl draufstellen. Wenn du dir hier zum Beispiel so ein extra breites Brett holst.
Mit Stuhl wäre doch geil.
Von Mistral gibt es die nämlich sehr breit.
Micha.
Und da kannst du so einen Campingstuhl draufstellen.
Micha, lass uns doch so breite Bretter holen mit dem Außenborder und einfach mal beim Main schippen.
Nee, weil dann hole ich mir einen Jetski und mache eine Welle, die Stand-Up. Da denke ich mir halt auch zum Beispiel an, fällst du irgendwo runter? Und wenn ich eins beim Surfen gelernt habe, ist, dass das Aufstehen, also das wieder Aufkommen aufs Brett, wenn du keinen Boden unter den Füßen hast, echt... eine Kunst ist und
so
es sieht, wenn du das nicht richtig kannst, immer mega schön.
Wir haben so eine aufblasbare Insel, also die ist riesengroß, die kannst du hier reinstellen und wir waren ja...
Hat die eine Palme?
Nee, die hat aber ein Sonnendach.
Ah, oder so, ja.
Ein Sonnendach und da hat überall so Haken, wo du die Sachen reinhängen kannst. Kannst Klamotten reinhängen, hat Getränkehalter und ich habe mir den Anker dazu gekauft. Ich habe mir einen richtigen Seeanker gekauft mit Ankerschnur, um das Ding irgendwo festzumachen. Und wir waren letztes Jahr in Ungarn auf dem Balaton damit, war natürlich der größte Hingucker und die haben überall so Bojen.
Ja.
Und da haben wir uns halt festgeknotet dran.
Okay.
Und ich bin dann auch mal in das Wasser gehüpft und das ist ja eigentlich nicht tief, aber es sieht
ist
wirklich
schwer,
aus wie...
Wenn
kennst du noch die Robbe vom NDR, Antje?
Ja.
So ungefähr sah das aus, als ich da hoch bin. Und das Schlimme ist, die rutscht dann immer der Hose vom Arsch. Weißt du, was ich meine? Ganz furchtbar. Nein, also das geht... Ah. Aber mit so einer Insel und so flachen... Ich habe ja auf Wasser immer grundsätzlich Angst, dass ich ertrinke. Das ist wirklich meine Wasserangst.
Okay.
Ich träume das auch manchmal. Das ist ganz schlimm. Ich kann auch keine Unterwasserszenen gucken.
Echt?
Geht gar nicht.
Also ich
nicht.
Kann dir versprechen, Conny...
Ich krieg keine Luft.
Wir sind bojant. Wir treiben oben.
Das weiß ich nicht.
Doch.
Das weiß ich nicht.
Ich hatte mal ganz kurz der Abschweif mal in meinem Senderpark im Hochsauerland. Und die haben so ein Senderpark-Schwimmbad. Und da gibt es einen Innen- und Außenbereich. Und der ist durch zwei Strömungskanäle miteinander verbunden. Und die sind alle 10 Minuten, machen die an für 10 Minuten, wieder 10 Minuten aus.
Ja.
Und es erzeugt quasi durch das ganze Schwimmbad.
Wie im Schwimmbad im
Baunatal. Einen riesigen Strom. Und da habe ich mich einfach, du musst ganz tief einatmen. Und dann nur noch flach atmen, dass du möglichst viel Luft im Brustkorb hast. Dann habe ich mich auf den Rücken gelegt und habe mich einfach eine Stunde oder so komplett durch diesen Senderpark treiben lassen.
Okay.
Damals habe ich dann noch getrunken, schön angesoffen. Die Julia ist vor mir hergeschwommen und hat geguckt, dass da keine Leute sind. Aber tatsächlich in diesem Schwimmbad, das fand ich mega toll, konnte ich eine Stunde lang auf dem Rücken im Kreis treiben.
Ja, ich hab trotzdem immer so Angst, dass ich, wenn ich nichts unterm Boden habe, dass ich ertrinke. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also es ist auch mit, wie gesagt, schon unter Wasser sehen. Mhm. Wenn ich das sehe, kriege ich keine Luft.
Okay.
Es geht gar nicht. Da muss ich weggucken. Also es ist strange. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und auf jeden Fall im Ballaton, der ist ja hübsch.
Der ist ja, gut, kannst ja durchlaufen.
Theoretisch schon, ja. Also der ist in der tiefsten Stelle, glaube ich, 3 Meter oder so, weil da die Schiffe durchfahren.
Okay.
Aber ansonsten kannst du ja Kilometer reinlaufen. Also ich habe ja auch gestanden, aber ich kam einfach nicht mehr rein. Das ist und der Daniel will immer, dass wir den mit der Maimflingersee nehmen, aber da gehe ich nicht drauf, weil der ist mir so tief. Da komme ich nicht mehr runter.
Ja.
Das geht nicht. Da bin ich, ich weiß nicht warum, es geht nicht. Wobei das ja geil ist auf dieser Insel. Also auf so flachen Gewässern ist das richtig geil. Du hast einen Getränkehalter dabei, wir haben alles mitgenommen auf das Ding. Wir hatten Powerbanks dabei, wir hatten unsere Telefone mit, wir hatten auch WLAN da in dem Fall. Und haben so,
die Insel hat WLAN?
Nein, das kam noch vom Strand her. Und wir hatten, wir haben so Wasserschutzhüllen für die Handys gehabt und für andere elektronische Geräte, was halt heute alle mitnimmt.
Was du dabei hast, so Rasierer,
Flatscreens, alles, Satellitenantennen,
PlayStation 4,
alles hier.
PlayStation 4 Controller.
Und das war eigentlich ganz cool, weil da konntest du, meine, die Handys sind ja heute eh wasserdicht, aber dadurch war es dann nochmal. Und haben wir das Handy einfach aufgehangen und haben Spotify angemacht und haben dann ganz entspannt Bier drauf getrunken. Das war richtig, richtig schön. Also diese Insel habe ich online gekauft für die, irgendwann, kennst du diese Preisalarmmeldungen? Ihr beobachtetes Produkt ist gerade im Preis gesunken.
Ach so, ja, ja.
Und da waren es irgendwie 30 Euro und jetzt kaufe ich das
Ding. Ja, auf jeden Fall. Auf sowas müssen wir zuschlagen.
Und gleich noch einen Anker hinterher bestellt.
Auch wenn du einmal brauchst, ich habe auch mal im Suff einen Pool gekauft.
Ja, wo ist er denn?
Der ist noch in...
In Originalverpackung?
Nein, den hatte ich aufgestellt und habe dann gemerkt, dass mein Garten zu abschüssig ist für einen Pool.
Oh.
Ja, aber naja, andere Geschichte.
Du hast einen Pool im Keller?
Ich hatte, der ist noch bei meinen Eltern.
Geil.
Also der hat so 4 Meter Durchmesser, das ist so ein aufblasbarer Ring.
Ja.
Ne? Und dann füllst du da Wasser rein und dann bildet sich ja unten wie so ein Sack. Und da war noch eine Pumpe dabei, wo du dann so eine Chlortablette reintun kannst. Und da ist das ja ganz geil, wenn du das auf ebener Fläche stehen hast. Wenn du das allerdings in einen ziemlich abschüssigen Garten stellst, dann füllst du da Wasser rein und merkst nur, dass sich so die untere Kante füllt und der Rest von dem Ding halt einfach nach oben zeigt und trocken ist, dann...
Oder hast du jetzt nicht ingenieurstechnisch irgendwas gemacht?
Wir hatten eine Tischtennisplatte drunter gebaut und ein Stück vom Hang abgegraben, aber dann habe ich da dreimal drin gesessen, dann ist irgendwie das Wasser gekippt, dann habe ich so viel Chlortabletten rein, dass es den Boden entfärbt hat. Und dann irgendwann habe ich den abgebaut, wollte die Tischtennisplatte wegbauen und dann hat eine Igelfamilie unter der Tischtennisplatte, quasi zwischen Tischtennisplatte und Hang gewohnt. Und dann habe ich die dann auch stehen lassen bis zum nächsten Frühling und habe die dann erst weggemacht. Also Pool im Garten eher uncool. Aber irgendwo ist das Ding noch daheim. Wahrscheinlich sind jetzt, nachdem alle Weichmacher ausgedampft sind, ist es nur noch Brösel.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo unsere... Wir haben uns ja auch noch... Ich habe ja das Komplettpaket gekauft. Ich habe gedacht, okay, wenn, dann musst du das ganze Ding auch transportieren. Habe ich noch eine elektrische Pumpe, also mit Akku gekauft.
Mhm.
Was wunderbar funktioniert. Ich empfehle jedem...
Echt? Helle durch, so ein Riesending auf
komplett. Pumpen, ja? Zwei, okay, drei Mal schafft er, ja. Und das war geil. Die konntest du auch an den Zigarettenanzünder anschließen im Auto. Mhm. Also kannst du auch aufladen da, ne? Mega. Und wir haben so einen faltbaren Bollerwagen auf deinen Hinweis.
Ja, die sind echt gut.
Habe ich gleich mitbestellt. Und das steht jetzt alles kompakt so im Keller mit Pumpe und allem Pipapo in dem Bollerwagen.
Immer
im
abfahrbereit.
Keller. Quasi abfahrbereit.
Es kann sein, dass sich der Sommer von heute auf morgen überrascht.
Ich traue mich allerdings nicht, das Ding, weil unser Keller ist feucht, das Ding mal auszupacken. Ich überlege, ob wir die Woche mal an Mainflinger See fahren und das Ding einfach mal aufpumpen.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen Stockflecken, aber dann kannst du mal einen Schwamm drüber.
Ich lege mich da auch einfach so drauf.
Ja, also
das ist schon ziemlich relaxend. Das ist schon sehr relaxend.
So, und dann kannst du entweder so relaxed langsam auf einem Gewässer rumschippern oder mit einem Stand-Up-Paddleboard.
Das mal mit dem elektronischen Außenborder erklären. Das heißt, da gibt es einen elektronischen Außenborder, den kannst du kaufen und dann dieses Paddel dran machen.
Nenn die ans Paddel,
ans Brett. Das heißt, wenn ich jetzt an die Insel irgendwie, kann ich da auch so einen Elektromotor dran bauen?
Also wenn du irgendwas hast, wo du den befestigen kannst, bestimmt, so Elektromotoren gibt es ja. Das Ding an diesem Stand-Up-Paddle-Motor ist, dass der sehr klein ist.
Ja, ist doch egal, der soll mich ja nur mit der Insel...
Ja, aber die Insel gleitet ja nicht so gut durchs Wasser wie so ein Board wahrscheinlich.
Ja, wenn der Daniel mitschiebt, schon.
Du lässt so vorne weg. Er hat so die Leine im Mund und der schwimmt dann so und hinten...
Der musste mich tatsächlich Richtung Strand schieben, weil ich so eine Panik hatte, bis ich dann gemerkt habe, okay, da ist eine Sandbank, da kann ich jetzt aussteigen. Ne?
Also keine Ahnung, so Elektro-Außenborder gibt es ja auch für so Kanus und sowas. Oder du kannst ja zum Beispiel ein cooles Kanu kaufen. Ich glaube nicht, dass das so teuer ist. Ich glaube, der Knackpunkt ist dann eher, dass du den irgendwie an der Insel befestigen musst. Wenn die keine so eine harte Stelle hat, wo du den irgendwie dran klippst oder dran schraubst.
Dann klebe ich da was Festes dran. Es gibt doch bestimmt so super
Kleber. Aber es gibt ja so diese Elektro- und der Wasserscooter. Vielleicht kannst du da...
Was sind denn das schon wieder?
Also das sind so Teile, die hältst du so in der Hand, um es jetzt mal für die Hörer zu beschreiben. Ich weiß nicht. Stellt euch vor, ihr hättet euer Lenkrad in der Hand, rechts und links, so auf diese... rechts und links einen Griff und in der Mitte ist so eine kleine Schiffsschraube und die zieht dich dann vorwärts. Dann kannst du, wenn du tauchst oder schnorchelst, kannst du dich von so einem Ding vorwärts ziehen lassen. Sowas ist normalerweise ziemlich teuer, aber ich habe auch schon bei AliExpress in China so Low-Budget-Versionen gefunden. Das ob die natürlich was tauchen, weil taugen,
genau,
tauchen.
Das ist aber genau das Ding, was man für diese Rieseninsel braucht.
Ja. Genau, und
weil das, da musst du nichts, ich habe ja auch Paddel
quasi
gekauft.
Ein Daniel vorne dran schnallen.
Ich habe ja auch Paddel gekauft dafür.
Aber das Problem bei sowas ist halt immer, wenn die wirklich rund ist. Also du brauchst ja schon eine gewisse Schiffskörperform, ja, um, glaube ich,
gezielt. Micha, lass mir doch mal meine Träume.
Nee, du darfst das gerne probieren. Ich will dich bloß vor einer Enttäuschung bewahren.
Ich finde die Idee immer sexier, um das mal so auszudrücken. Das ist, die Insel war super. Wir haben sie echt eine Woche lang ausgiebig genutzt und seitdem liegt sie im Keller. Aber ich glaube, wenn wir die Woche, ich habe ja die Woche noch frei, könnten wir nochmal an Mainflingersee fahren und diese Insel aufpumpen.
Probier es einfach aus, wenn es geht. Und wenn nicht, bist du immer noch cooler als ein Stand-Up-Paddleboard.
Ansonsten, wenn wir...
nein, ich will gar nichts sagen.
Wenn wir mit dem Auto nach Spanien gefahren, hätte ich es auch mitgenommen. Aber im Flieger, ein bisschen anstrengend. Also so als,
ja,
Sondergepäck.
Das ist halt vor allem was die Gepäckgewichtsgrenze angeht. Was haben Sie da drin? Ja, meine Insel.
Ja, wir haben uns ja einen Koffer geteilt. Der war auch schon, wir hatten 23 Kilo durften wir und 21,6 hatten wir. Ich habe aber dann noch einen Trolley mitgenommen, weil ich reise ja mit viel mehr.
Handgepäck-Trolley?
Nee. Plus Handgepäck. Ja, ich hatte ja einen Koffer, der Daniel hat einen Koffer, wir haben uns einen zusammengenommen. Und wir hatten, glaube ich, 26 Kilo Gepäck zu zweit. Das ist jetzt nicht viel, aber für eine Woche ist es dann doch wieder viel.
Ja, aber insgesamt ist das human. Also wenn ich bedenke, gut
du mit deiner Fotoausrüstung noch.
Das ist halt, ne, so. Und dann hast du dann da vielleicht noch ein bisschen mein Notebook drin oder sowas.
Das ist ja Handgepäck.
Ja, ich habe es tatsächlich, weil ich meinen Fotorucksack als Handgepäck hatte.
Aber du darfst einen Laptop grundsätzlich als Laptoptasche extra mitnehmen.
Zum Handgepäck?
Ja, das ist wie eine Damenhandtasche.
Aha,
das habe ich zumindest mal so gelesen.
Das habe ich mich original, die Frage habe ich nämlich auch schon gestellt, warum die Julia immer einen Rucksack und ihre Handtasche mitnehmen darf.
Ja.
Das heißt, ich dürfe meinen Rucksack und meine Notebooktasche wie eine Handtasche umhängen, oder was?
Ja.
Siehst du?
Ich meine, das geht.
Okay.
Ja. Also ich habe es schon so gemacht.
Okay, ja, da werde ich dann mal drauf achten.
Ich habe es genau so schon gemacht und hat auch noch nie einer was gesagt.
Kann ja nicht alles reintun. Damit.
Ich finde es ewig sowieso total krass, was Leute alle mit ins Handgepäck schleifen. Oder was, wenn du diese Fächer oben... Ey Leute, dann gebt doch einfach eure 80x40x1,90 Meter schweren Koffer unten ab.
Hast du jemals erlebt, dass irgendjemand ein Handgepäck nicht mitnehmen durfte, weil es zu groß oder zu sperrig war? Es sind ja immer vor diesen Check-in-Dingen, sind ja diese, wo du dein Handgepäck so reinstellst. Und ich stelle da immer so mein Fotorucksack rein und der ist wie gemacht für das Handgepäck-Ding. Der passt genau rein. Wenn die irgendwann die Handgepäckmaße um 2% verringern, kriege ich meinen Rucksack da nicht mehr durch. Der ist auch extra so Maximum Handgepäck-Size quasi.
In San Francisco haben sie mich gefragt, mit meinem Rucksack. Der ist aber nicht schwerer als 8 Kilo.
Ja. 8 Kilo ist ja auch noch beschränkt, siehst du mal.
Ja, und dann sage ich, nee, der ist ganz leicht, da sind nur ein paar Klamotten drin. Also,
da habe ich schon nur meine Warte drin.
Alles gut. Die Frage ist mir schon gestellt worden, ja. Hier in Deutschland noch nicht, aber ich bin auch noch nicht mit einer Günstig-Airline geflogen, wo die da so krass drauf gucken.
Bin ich auch noch nie.
Also wir sind jetzt mit Lufthansa geflogen, da gab es gar keinen Stress.
Nee, wir hatten... Na gut, wir sind letztens mit Condor, mit der normalen Economy, was ja quasi Ryanair mit anderen Aufkleber ist. Und da habe ich halt Aufpreis bezahlt für mein Gepäck. Ja?
Ja,
ja, weil da hatten wir bloß irgendwie, ich glaube, 21 Kilo frei und das ging
halt. Und wie viel hattest du?
Ich glaube, 26 oder so.
Was hast du bezahlt?
Ich glaube, für einen Hinflug habe ich einmal 5 Kilo mehr und für einen Rückflug 2x 5 Kilo mehr. Und dann habe ich für den Hinflug fast 100 Euro und für den Rückflug, glaube ich, 200 Euro.
Boah.
Oder 180 Euro.
Das ist ja heftig.
Ja. Leine, Leine, ja.
Aber konntet ihr das nicht ausgleichen? Geht das nicht?
Kann ja, das ausgleichen? Das wird ja sowieso zusammengewogen. Also wenn du zusammen fliegst, nach zusammen, dann darfst du deine Koffer zusammen auf die Waage stellen.
Nee, wir mussten so alle einzeln. Wir hatten echt? Ja, wir standen ja alle okay. auf einem Ticket alle einzeln.
Das haben sie bei uns
einzeln.
Schon gemacht.
Aber der eine Koffer hatte 8, der andere hatte 22. Also,
ja gut, dann ist eh wurscht.
Wenn du 23 mitnehmen darfst, jetzt fliegen wir mit Singapore Airlines, da dürfen wir 2x23 Kilo mitnehmen oder 2x20.
Echt? Ich hätte gedacht, da geht ja. mehr. Also ich hatte den Kofferaufkleber von unserem letzten Flug nach Bali dran. Und da sind wir mit Katar geflogen, glaube ich. Oder Etihad, irgend so arabisches Ding. Ne? Ja. Und die haben wir krass, also ich glaube, wir hatten 27 Kilo Freigepäck pro Koffer bei Katar oder Etihad.
Ja, das ist super.
Wenn du das halt gewohnt bist, ne, dass du halt sagst, auch, dann nehme ich irgendwie die Schuhe auch noch mit.
Ja, ja, genau.
Der schwere Ledergürtel, ach, den können wir nur einpacken. Ne?
Das Problem ist halt echt nur hier bei unseren Airlines irgendwie. 23 Kilo, ich meine, gut, jetzt innereuropäisch ist das kein Stress, aber über einen Teich finde ich 23 auch immer ein bisschen schwierig. Geht auch. Ich habe meistens so 17, 18. Und wenn ich zurückfliege, habe ich meistens Strichschlag 23 plus die 8 Handgepäck. Ne? Die knalle ich dann auch noch voll. Ich habe aber auch immer noch eine Umhängetasche im Koffer, weil ich keinen Bock habe. Ich kann mit Rucksack nicht laufen.
Echt? Ich kann mit Umhängetasche nicht kaufen.
Tot. Ich schwitze mich einfach tot. Ich bin nur am Schwitzen mit dem Rucksack. Und ich habe mir so einen teuren, guten Deuter gekauft. Extra mit so atmungsaktiv und Rücken, so ein Rückennetz.
So ein Netz, ja.
Es geht nicht. Ich kann es nicht tragen, es geht nicht. Also ich kann das schon tragen, aber ich fühle mich einfach...
Gut, das ist, also bei mir ist das so normalerweise nach 3 Tagen...
Vielleicht muss ich mit
Tagen
dem Ding mal schlafen.
Im Rucksack übrigens. Schlecht als Rückenschläfer, dann kriegst du Hohlkreuz.
Ich bin Seitenschläfer.
Ja, ich bin eigentlich Bauchseitenschläfer. Ja.
Bauch kann ich nicht.
Doch, also ist so schräg, ich habe so eine Schlafwurst und die umarme ich dann immer so. Bestes Ding.
Schlafwurst, schönes Wort.
Ja, extra fest. Schlafwurst, extra fest. Haben wir noch gedacht, wie geil es wäre, wenn mir da jemand so einen salamimäßigen Bezug für machen könnte. Dass sie von außen aussieht wie so eine schöne Mailänder Salami. Mhm. So ein bisschen auch so geschnürt, weißt du so?
Ja.
Das wäre
ja.
mega gut.
In so einem Netz.
Genau, ja.
Ja, weil wir wieder beim Plastik.
Ja. Nicht, das ist so kein Plastiknetz, das ist so eine Kordel. Ja, aber also bestimmt, die Oma hat da früher die Pakete noch mit zugemacht.
Stimmt, ja. Ja.
Ja, ja, die abgekottelt, dann gewaschen, aufgewickelt. Und wenn du zu Weihnachten so ein Paket bekommen hast, ist es immer leicht nach Wurst gerochen.
Geil, oder? Ja, geil.
Ist da drin die Beefy. Boah. Ich weiß nicht, die Zollhunde sind uns hinterhergelaufen.
Ich könnte jetzt auch mal eine Beefy essen, ne?
Beefy.
Ich habe eigentlich nur gegessen im Urlaub.
Weißt du, warum Beefy Beefy heißt?
Ja, warum heißt denn das so?
Wegen Beef, wegen Fleisch.
Ach so.
Beefy, die ist fleischig. Das habe ich aber auch erst lang gebraucht.
Ist doch gar nicht so weit weg. Da wird die doch hier, ist gar nicht so weit, ne, wo die hergestellt wird.
Echt?
Da gibt es auch ein Outlet.
Beefy-Outlet?
Ja, so ein Beefy-Werksverkauf.
Und die krummen und so.
Beefy-Werksverkauf. Da gibt es einen Beefy-Werksverkauf. Ich weiß gar nicht, wo der ist. So weit weg ist der nicht, aber da sollten wir mal hinfahren. Ich bin ja auch ein großer Freund von Carazza.
Oh ne, das ist genauso wie Ranger.
Bei Ranger kann ich nicht essen, aber Beefy-Roll und Carazza, da bin ich Freund von. Und manchmal...
Beefy-Roll ist schon hart an der Grenze, weil es sehr trocken ist. Lieber eine normale Beefy und dann richtig. In den Brötchen gesteckt.
Aber ich bin doch irgendwie... Früher konnte ich die auch nicht leiden, aber mittlerweile greife ich heimlich, wenn keiner guckt. Weil das ist ja dann auch wieder so ein Anti-Low-Carb-Food, ne? Aber es ist ja dann, ja.
Ja, es ist doch Low-Carb.
Ja, mit dem Brötchen drumherum nicht mehr.
Ja gut, das darfst du natürlich die Rollen nehmen.
Ja, aber die schmeckt halt.
Echt?
Mir schmeckt das.
Ich finde, die Roll verdünnt den Salami-Geschmack. Ich finde, Beefy ist von der Salami...
Das wissenschaftliche... Es verdünnt den Salami.
Ich sag ja, es muss viel mehr Connoisseure geben. So Wein und Whisky und Gin in allen Ehren, aber es müsste mal so künstlich mal so eine Salami-Verkostung. Da kommt der Salami-Sommelier und der kommt dann rein und der sagt dann so, oh, hier haben wir so ganz... Das ist eine spezielle Ungarische, die wird von der Bauernfamilie irgendwie so... Die wird über 2000 Meter Luft getrocknet.
Ist ja von der Wollsau. Kein
Berg, der so hoch ist. Ne? Oder irgendwie sowas. Und dann auch für Cola, dass mal einer kommt hier so, ja, jetzt trinken wir erstmal hier so die normale Coca-Cola und dann zeige ich euch mal, wie eine Cola schmecken muss.
Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde auch gerne ein Getränk auf den Markt bringen. Aber ich weiß nicht, wie es geht.
Wie es geht? Das Getränk?
Ja, das Getränk weiß ich schon, die Rezeptur weiß ich, aber wie vermarkte ich sowas?
Man muss ja nicht in so eine Apfelanlage gehen, muss sagen, was du reinschütten willst. Wie viele haben willst?
Ja, aber das, wer finanziert mir das?
Ja, das ist das größte Problem. Also, der gängigste Weg ist, du bewirbst dich bei Höhle der Löwen.
gibt es das noch?
Ja, es kommt immer mal wieder. Und dann musst du nur gucken, dass sich nicht der Maschmeier aufgabeln, ansonsten die anderen kannst du, glaube ich, nehmen.
Aber ich glaube, der Markt an diesen Getränken, ich habe in Berlin, da gibt es so ein Store.
Willst du jetzt nicht verraten, was reinkommt?
Nein,
das macht jemand
nicht,
nach.
Ja.
Die grobe Richtung, ist es eher ein Teegetränk oder
es
eher ein
ist
Zuckergetränk?
So ein, ich sag mal Sparkling. Mehr sage ich nicht. Ich sag gar nichts.
Also feinperlig.
Feinperlig, ja.
Okay.
Und erfrischend.
Eher mit Soda.
Und ist eher so durch Zufall entstanden.
Ah, okay. Ist die Reste ineinander geschüttet?
Aus Verwechslung.
Ja. Aus Verwechslung, das wird immer besser.
Ja. Aber ich war mal in Berlin in so einem Laden, da gab es nur so Produkte, die halt irgendwie auf den Markt kommen, so neu, und das konntest du auch bewerten.
Okay.
Und da habe ich eine Basilikum-Schorle mitgenommen.
Okay.
Das konnte ich gar nicht trinken.
Stelle ich mir jetzt auch nicht so mega vor.
Es klingt geiler, es klang geil, sah auch gut aus, aber da waren dann auch Basilikumblätter drin, also mir hat es irgendwie nicht so. Ja, gibt es aber mittlerweile von mehreren Anbietern, habe ich gesehen.
Okay.
Also der Markt, ich glaube, der Markt, was sowas betrifft, ist einfach gesättigt. Nur
ja.
unsere Getränkehändler haben das ganze Zeug irgendwie nicht.
Ja, wie gesagt, es ist ja schon,
nur die Standarddinge.
Genau, schon schwer genug, mal irgendwie was Ausgefallenes zu finden.
Im Rewe in der Querallee in Kassel.
Mhm.
Das ist, ich weiß gar nicht, ob es die Querallee, nee, Querallee ist es gewesen, Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Querallee, da der Rewe-Markt. Der hat eine exzellente Getränkeabteilung. Der hat genau solche Perlen versteckt im Regal stehen. Da gibt es wirklich so ganz abgefahrene Limos. Ja?
Genau, ich würde auch mal für eine abgefahrene, richtig abgefahrene, gut schmeckende Limo auch mal etwas mehr bezahlen. Natürlich würde ich auch keinen Kasten kaufen, sondern vielleicht 2 Dosen oder so. Aber nur, dass du mal was anderes schmeckst. Aber wenn ich als Nicht-Alkoholtrinker bleibt dir der Großteil dieser abgefahrenen Geschmacksrichtung einfach verschlossen, weil sich für nicht-alkoholische Getränke scheinbar keine die Mühe macht.
Nee.
Da so ein bisschen.
Und das ist genau der Punkt. Aber im Rewe, Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Querallee.
Als wir das nächste Mal in Kassel sind, gehen wir da mal hin.
Die haben tatsächlich ganz tolle Sachen. Also auch so strange Geschmacksrichtungen. So was mit Holunder, gemixt mit Ingwer, was weiß ich.
Ich habe
gestern. Also von so kleinen Labels halt, ne?
Ja, ich habe gestern für. Haben wir vietnamesische Fleischbällchen gekocht. Und da habe ich zuerst mit der. Also erst Ingwer gerieben, dann irgendwie Limette und dann Koriander. Dann hatte ich am Schluss
Koriander hasse ich.
Das alles am Finger. Ja, mit Koriander muss man aufpassen, es wird schnell zu seifig. Und aber wenn man es im Griff hat, sage ich mal, dann ist es okay. Auf jeden Fall, der Geruch, den dann meine Finger hatten, der sich selbst über 3-mal Hände waschen gehalten hat, diese Melange aus Ingwer, Limette und so ein Hauch Koriander, das war so geil. Da habe ich mir gedacht, okay, das wäre mal eine geile Seife oder vielleicht irgendwie so ein geiles Duschgel. Das war sehr frisch.
Aber Koriander ist wirklich schwierig. Ich bin bei meinem Lieblingsasiaten hier in Aschaffenburg-Damm, der Fuck.
Ja.
Der hat auch so geile Suppen und so. Das dauert immer ein bisschen länger.
Am Bahnhof, der, ne?
Ja, auf der anderen Seite. Ja,
genau, das ist ein Vietnamese.
Oder Vietnamese, ne? Ja, genau.
Der ist aber
asiatisch,
sehr gut.
Der ist sehr gut. Und die weiß, dass ich keinen Koriander mag. Und da kriege ich dieses ganze Zeug ohne Koriander.
Korianderfrei?
Korianderfrei, ja.
Also
ich habe eine Anti-, wie heißt das?
Eine Korianderunverträglichkeit.
Und eine Koriander-Intoleranz.
Koriander-Intoleranz.
Ich habe auch eine Auberginen-Intoleranz.
Ja, hier ist auch.
Und Brokkoli. Zucchini geht noch.
Brokkoli geht noch, Blumenkohl, finde ich.
Nee, geht gar nicht, ne? Wir haben jetzt immer Blumenkohlreis gemacht, das ist ja furchtbar, das musst du wirklich in fette Soße tunken, damit dieser Geschmack weg ist. Also, es tut mir leid, es geht
ist schon hart, ja.
Ja, es sieht geil aus, die Idee ist nett, aber es schmeckt einfach fürchterlich. Ich habe gestern eine Lasagne gemacht ohne Lasagneplatten.
Okay.
Ich habe Chinakohl genommen. Ich habe
das
im Netz gelesen und finde es mega geil. Das kann
ich habe gerade schon Angst gehabt, dass du Zucchini sagst.
Nee.
Aber mit Chinakohl tatsächlich würde ich es auch mal.
Ist halt auch knackig, ne? Es macht Spaß. Das Problem in der Sache. Ich hab jetzt eine ganz normale Bolognese gemacht, halt massenhaft.
Ja.
Und habe das halt immer schön brav auf die Blätter geschichtet. Mhm. Das Problem ist nur, du musst vielleicht doch die Blätter nochmal vorher schneiden.
Oder du ziehst sie dann so am Stück raus.
Ja, das ist einfach der Haken. Und der Chinakohl, der zieht nochmal eine Menge Wasser.
Ja, das also heißt, der wird auch vor allem voll klein.
So klein wird er gar nicht. Aber du musst einfach die Soße ein bisschen verdicken vorher. Weil damit die danach eine perfekte Konsistenz hat.
Da muss halt länger drin lassen.
Und ich habe immer zwischen diese Blätter habe ich Parmesan reingebröselt.
Mm.
Oh, das war mega gut.
Ja, ich bin auch ein großer Parmesan.
Ich auch, großer
Parmesan. Kann ich blank fressen.
Ich auch.
Vom Leib nagen.
Ja, mache ich auch manchmal.
Das ist so geil. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren diese gehobelten Parmesan-Flakes.
Ja.
Mega gut, ey. Kannst besser
die,
als Chips
die abends. Machst du mal gehäuft auf dem Backpapier und machst sie mal im Backofen. Und lässt sie mal ein bisschen crispy werden, also perfekten Chipsersatz. Ist natürlich fett hoch 10, das ist aber keine Carbs.
Ja gut, du kannst ja das, kannst ja auf so ein Sieb legen, dann tropft das Fett noch ab.
Silvia Wollny hat das mal gemacht. Daher wusste ich das.
Ist das die von den...
Von den Wollnys.
Ja, okay.
Jetzt bin ich wieder in der Sparte.
Was ich jetzt mit der Information anfange.
Da habe ich das erste Mal gesehen, beim Zeppen. Ach, was erzähle ich denn hier schon wieder?
Parmesan Käsechips.
Nee, ich glaube, die hat Gouda genommen, aber das geht nicht so gut.
Gouda, ja. Gouda ist so der Stand-Up-Paddleboard des Käses.
Ja, aber den kaufe ich immer. Daniel macht einmal im Jahr so vegetarisch und ohne Alkohol und so. Und das macht er gerne im Februar. Oder im Januar. Nee, ich glaube im Januar. Und ich sage immer, machst du im Februar. Das sind so lang. Und dann stand ich hier im Edeka an der Käsetheke, habe gesagt, so Freunde, ich bin der Typ Gouda Jung, jetzt kommt ihr. Und da habe ich mich auch quer durch die Käsetheke probiert. Und da gibt es wirklich geile Sachen.
Also Gouda ist zum Beispiel, dieser Mittelalter, der ist schon wieder geil.
Mag ich nicht, mag nur Jung.
Echt? Okay. Hey.
Ich finde auch, Käse darf nicht stinken. Wer Käse stinkt, bin ich raus.
Also so ganz hardcore, ich bin jetzt kein so mega Harzer-Fan, aber ich sag mal, ein Bergkäse, der ist noch drin.
Gibt's aber auch welche, die nicht stinken, die mild sind.
Okay.
Ja, habe ich jetzt mal irgendwo geschnabelt, aber frage mich nicht mehr wo. Es gibt auch von Arla, glaube ich, aber den gibt's natürlich wieder nicht bei uns, einen Käse mit Dill.
Arla macht doch Buko. Buko ist das beste Streichzeug. Was gibt es? Gibt's nirgendwo. Weder der Rewe hat's,
Buko
noch der Netto
hat's. Buko habe ich da im Kühlschrank stehen.
Buko Gartenkräuter, das ist der geilste.
Dann geht mal ins Edeka. Da gibt's
wo haben wir denn hier in Edeka?
In Damm?
Ah, viel zu weit weg.
Viel zu weit weg. Kannst du gleich beim Fug was
essen?
Nein,
das nächste Mal
bringe ich dir ein Päckchen Buko Gartenkräuter mit.
Weil selbst als ich hier beim großen Rewe für To Go bestellt habe, habe ich immer Buko Gartenkräuter draufgeschrieben und dann habe ich immer die Mail gekriegt, nee, ist leider nicht da, wollen Sie vielleicht Buko Oriental? Ich so, ne.
Ach, die schreiben dir dann eine Mail?
Ja, die sagen dir dann, und die schlagen dir Alternativsachen vor, die kannst du dann entweder akzeptieren oder nicht.
Das ist ja geil.
Zum Beispiel mein Solero Ausverkauf war, wollten sie mir so ein anderes Eis geben, wollte ich nicht. Hier Solero oder nix.
Probleme, die Welt hat. Tja, eine Stunde ist schon wieder rum.
Oh, ist schon
wieder. Eine Stunde fünf sind wir schon.
So. Sabellot, ja. Haben wir es ja für euch quasi. Ich möchte mich doch bei allen Stand-Up-Battleboardern entschuldigen.
Und haben wir hier über nichts gesprochen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber es war eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir wieder ewig nachdenken, was wir zu der Folge schreien.
Ja, ja. Aber der Markus R. aus. Ja, wie heißt das nächste Nest, wo wir auf dem Geburtstag waren?
Goldbach.
Ja. Ist großer Freund davon.
Ja, dann mal einen schönen Gruß an den Markus Grüße. R.
Und Familie.
Und Familie. Mach's gut. Bis demnächst.
Und tschüss.
Ciao.